Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Anpfiff 15:30 ist zurück, der vierte Spieltag liegt hinter uns. Ja, ein ereignisreicher vierter Spieltag. Die vermeintlichen Krisenteams haben sich zurückgemeldet, Leverkusen und Leipzig können doch noch dreifach punkten. Darüber werden wir sprechen, aber auch über das derzeitige Überraschungsteam Union Berlin. Dafür haben wir extra einen waschechten Union-Experten in die Sendung geladen. Den werden wir uns nachher auf jeden Fall auch nochmal anhören. Mit dabei sind natürlich heute auch wieder Tobi und Fabi aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. Jetzt hätte ich fast den Namen meines Lieblingskollegen vergessen. Aber ich hoffe, dass beide sich jetzt melden.
Ja, einen wunderschönen guten Abend,
Sören. Hallo auch von meiner Seite. Danke, Sören. Ja. Trotzdem vermisse ich irgendwie Tobis Einleitung, die immer eine Woche lang vorbereitet wird und dann ohne Fehler abgelesen wird. Sensationell.
Ja, Spontanität ist nicht meine große Stärke. Deswegen alles schön weit vorbereiten. Und ab nächste Woche, Fabi, wenn ich wieder ein bisschen mehr Vorbereitungszeit habe, dann wirst du auch wieder eine schöne Einleitung von mir zu hören bekommen.
Aber nichts anderes ist zu erwarten.
Genau. Selten enttäuscht worden. Nein. Ja, Sören, möchtest du heute ein bisschen durch die Sendung führen oder durch den Podcast führen?
Ja, ich merke schon, heute ist erneut wieder alles anders. Tobi drückt sich ein bisschen vor seiner eigentlich eingeplanten Arbeit, aber das kriegen wir schon hin.
Wir wollen dir einfach nur ein bisschen Selbstvertrauen nach der 0-7 Klatsche von letzter Woche geben. Dann darfst du heute mal ein bisschen mehr sprechen. Die Spielzusammenfassung kommst ja rum, von daher.
Und am Freitag hat ja auch der VfL Bochum den vierten Spieltag eröffnet und ist mit einer unglücklichen oder vielleicht dann doch verdienten Niederlage aus dem Breisgau wieder abgereist.
Ja, mit einer wirklich schmerzhaften 0-1 Niederlage. Ich glaube, wir haben ein richtig, richtig gutes Freitagabendspiel gesehen. Insgesamt 43 Torabschlüsse, also das war auf jeden Fall beste Unterhaltung. Aber erneut keine Punkte für den VfL Bochum, der sich das durch seinen Auftritt eigentlich verdient hätte. Aber erneut ein individueller Fehler, der dann zu dem Elfmeter geführt hat, sorgte dann dafür, dass der SC Freiburg 3 Punkte einfahren konnte. Aber ich glaube, der Auftritt macht jetzt wirklich Mut für die nächsten Wochen mit Bremen und Schalke. Ja, zwei direkte Konkurrenten und da müssen auf jeden Fall jeweils 3 Punkte her.
Anfangsphase sah ja vom VfL weitestgehend auch ziemlich gut aus, früh draufgegangen. Auch schon den einen oder anderen Abschluss durch Asano gehabt. Der SC Freiburg hatte am Anfang doch schon ein paar Probleme ins Spiel zu kommen, auch hinten raus zu spielen. Der VfL Bochum hat das eigentlich ganz gut gemacht. Gerade Höfler ist ja relativ oft zugelaufen worden von Simon Zoller, hat da oft den Spielaufbau unterbunden. Aber so mit fortlaufender Spielzeit kam dann auch der SC Freiburg besser ins Spiel. Und der VfL Bochum konnte sich da dann bei Manuel Riemann bedanken, der zweimal top gehalten hat. Ne?
Ja, also der Saisonstart für Manu war ja nicht wirklich optimal. Aber es ist halt so, auch in dieser Saison, es wird einem nichts geschenkt. Nach einer sehr, sehr guten Saison im vergangenen Jahr muss man sich jetzt neu beweisen und die ersten Spiele waren nicht gut, auch von der gesamten Mannschaft nicht, aber jetzt der Freiburg-Auftritt war besser. Ich glaube, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Debüt von Beginn an von Goreitski gesehen mit Toto Lysila auf der Doppel-6. Also nach und nach greift das ein, das Rädchen ein anderes und es macht Mut, wie gesagt, für die nächsten Wochen. Aber klar, gegen der SC Freiburg hat eine eingespielte Mannschaft, das ist Qualität. Und da muss dann eben alles passen, wenn du wirklich 3 Punkte mitnehmen willst.
Mhm. Ja, Fabi, Mitte der ersten Halbzeit kam ja dann ein gewaltiges Unwetter runter im Breisgau. Einiges an Regen und das hat sich dann gerade in der zweiten Halbzeit auch gerecht. Manuel Riemann ist da ein ziemlich unglückliches Malheur passiert, was ihm normalerweise so, glaube ich, nicht passiert. Und daraus resultiert dann auch der Elfmeter. Ob man den geben muss, können wir jetzt wahrscheinlich alle drei wieder drüber streiten. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt. Für mich hat Salah da doch schon ein bisschen viel draus gemacht. Oder wie würdest du die Situation da sehen, Fabi?
Also erstmal danke, dass ich zumindest beim Thema Wetter mitreden darf, wenn ihr beide über das Spiel redet. Es hat ziemlich heftig geregnet. Wow. Nö, es war ein Elfmeter, ganz klar. Er zupft an der Hose. Gibt es auch keine zwei Meinungen meines Erachtens, ob jetzt letztendlich die Flugeinlage hätte sein müssen, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem, es war ein ganz klarer Elfmeter. Viel interessanter an dem Elfmeter fand ich eigentlich, dass es tatsächlich Grifo dreimal gelingt, an den Nachschuss zu kommen. Auch eine Seltenheit, würde mich mal interessieren, ob es sowas überhaupt schon mal gab. Zumindest fiel mir kein Elfmeter ein. Und am Ende des Tages glaube ich schon, dass dann nach der starken Anfangsphase der Bochumer die Freiburger dann doch die bessere Mannschaft waren. Klar, mit ein bisschen Glück als VfL gehst du mit einem Punkt vielleicht nach Hause. Aber trotz alledem, alles in allem, wenn man alles in einen Topf packt, glaube ich, ist der 1:0-Sieg der Freiburger schon okay, auch wenn es dann ärgerlich ist, wie er zustande kam.
Hin zum Schluss noch zweimal Aluminium auf beiden Seiten. Ja, also und wie sieht's aus bei Thomas Reis? Werden da schon die ersten Stimmen laut bezüglich Trainerwechsel oder meinst du, da wird er noch ein bisschen Ruhe haben?
Naja, Ruhe auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es nach den Fans geht, dann könnte man ihm sowieso einen Vertrag für die nächsten 6 oder 7 Jahre geben. Aber ja, Vertrag läuft aus. Das kann wirklich etwas werden, was Unruhe in den Verein bringt. Das Thema mit natürlich auch mit Sebastian Schinzelotz, der jetzt schon im September aufhören wird. Da hat man jetzt mit Patrick Fabian einen neuen Sportvorstand installiert. Und er muss natürlich jetzt das Thema Vertragsverlängerung voranbringen. Aber klar, wenn du jetzt auch kommende Woche gegen Bremen, dann muss man nach Schalke reisen, auch nicht gewinnst, ja, dann nehmen sicherlich die Stimmen ein bisschen mehr zu. Aber Thomas Reis macht eine gute Arbeit. Man darf ja auch nicht vergessen, wo der VfL herkommt, wie die Transfersituation sich in diesem Sommer gestaltet. Ist alles nicht so einfach. Und ich glaube schon, dass wichtig ist, die Ruhe zu behalten. Die Fans sind nach wie vor positiv gestimmt. Und wie gesagt, jetzt auch wieder ein Spiel abhaken, Konzentration aufs nächste Spiel. Die Vereine vor dem VfL sind noch nicht so weit weg. Von daher, alles noch gut im Moment, aber jetzt die nächsten beiden Spiele werden brutal wichtig.
Nächstes Spiel dann zu Hause gegen Bremen.
Ja.
Fabian, vermeintliches Team, was wir am Anfang der Saison ganz oben erwartet haben, hat jetzt am Wochenende den ersten Saisonsieg eingefahren. 2:0 gewinnt RB Leipzig zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende sind es 3 Punkte, aber ein Spiel von RB, was einen jetzt nicht so unbedingt vom Hocker gehauen hat. Ich glaube, da muss noch, noch viel Luft nach oben für RB. Und am Ende können sich des Tages wieder bei Christopher Nkunku bedanken, denke ich mal, oder? Spiel sind sie gut gestartet, relativ frühzeitig, schon nach 2 Minuten, 3 Minuten der Elfmeter. Ja, über den können wir auch gleich sprechen. Ziemlich dumm, unglücklich von Lacroix, wie er da mit der Hand hingeht. An die frühe Führung, sicherer Elfmeter. Und vom VfL Wolfsburg, gerade in der ersten Halbzeit, kam er dann eigentlich gar nichts. RB verpasst es dann ja zwischenzeitlich auf 2:0 zu stellen. Und die zweite Halbzeit wachte der VfL Wolfsburg dann ja auf, hatte die ein oder andere gute Chance. Ja, und am Ende machte RB dann in der Nachspielzeit dann endlich das 2:0. Ja, 3 Punkte und nichts Wildes bei dem Spiel, würde ich sagen. Max Kruse von Beginn an hat mich auch ein bisschen überrascht. Nach der Kritik in der Vorwoche von Niko Kovac hat er wahrscheinlich seine Chance erhalten. Wird auch interessant sein, wie es da noch bis Mittwoch weitergeht. Ob Max Kruse noch wechselt oder vielleicht doch bleibt. Aber alles in allem, RB 3 Punkte, VfL Wolfsburg jetzt 2 Punkte nach 4 Spielen, zuletzt vor 21 Jahren mit so einem schlechten Start. Ja, da muss jetzt in nächster Zeit dann auch mal langsam wieder ein Dreier her.
Also ich glaube grundsätzlich, es war ein Spiel, was ziemlich überschaubar vom Unterhaltungswert, zumindest die erste Halbzeit war. Nach der frühen Führung der Leipziger haben sie sich dann auch bewusst, unbewusst, ich weiß es nicht, auch ein bisschen zurückgezogen. Lag wahrscheinlich auch daran, dass die Wolfsburger ja wirklich sowas von dermaßen ungefährlich waren. Also und teilweise wirklich grausam, in grausames Passspiel an den Tag gelegt hatten, die erste Halbzeit. Trotzdem, was man den Wolfsburgern dann zugute halten muss, auch in der zweiten Halbzeit immer wieder versucht, gefährlich zu werden nach vorne. Die Leipziger im Gegenzug einfach nicht auch effektiv genug oder zielstrebig genug die Konter oder die Umschaltmöglichkeiten genutzt. So wurde ja, so ist es dann ein Spiel geworden, letztendlich, was dann ziemlich lange offen war. Die Wolfsburger sogar nochmal in Form von Kruse, glaube ich, ziemlich 10 Minuten ungefähr vor dem Ende müsste er auch nochmal eine gute Chance gehabt haben. Aber alles in allem dann den Sack zugemacht und ein Spiel Leipzig-Wolfsburg, ja, verdienter Sieger, 2-0 Leipzig, lag aber dann tatsächlich auch, dass von den Wolfsburgern, glaube ich, auch in Summe zu wenig kam. Und für die Leipziger, was unterm Strich stehen bleiben muss, ist, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Und ja, mit der Art und Weise wird es auch wirklich schwer, ganz oben anzugreifen.
Dieses schnelle Umschaltspiel, dieses schnelle Kombinationsspiel, ja, viele Ungenauigkeiten, du hast es gerade angesprochen, so der letzte Pass kommt da zu selten, viele Ungenauigkeiten, ja, da greift das eine oder andere Rädchen noch nicht so wirklich ineinander. Ja, hat die Mannschaft von Domenico Tedesco auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor sich. Sollen du noch was zum Spiel?
Ja, zum Spiel. Habt es natürlich so zusammengefasst, wobei man deutlich unterstreichen muss, glaube ich, dass der VfL Wolfsburg erneut ein Spiel gezeigt hat, wo sie offensiv ja wirklich harmlos waren. Und das ist natürlich das Problem, in Anführungsstrichen Problem, dass du halt mit Niko Kovac einen Trainer hast, der auf eine defensive Spielweise setzt. Und da bin ich wirklich in den nächsten Wochen gespannt, inwieweit sich das offensiv zumindest verbessert, die nächsten Spiele. Da ist man eigentlich, hat man Gegner auf Augenhöhe, da müssen auf jeden Fall Punkte her, weil sonst wird das auch wieder ein Thema sein in Wolfsburg, dass es da Unruhe gibt. Von daher muss der VfL auch langsam anfangen zu punkten.
Das andere Krisenteam, was die letzten vier Pflichtspiele am Stück jetzt schon verloren hatte, hat jetzt am Wochenende gewonnen. Bayern 04 Leverkusen kann auch gewinnen, holt den ersten Saisonsieg mit einem 3-0 in Mainz, Fabi.
Ja, und es hätte durchaus, glaube ich, auch, wenn man fair ist, selbst auch als Bayer-Fan, auch anders laufen können, das Spiel. Meines Erachtens die Mainzer vor der Leverkusener Führung wirklich mit mindestens zwei wirklich guten Chancen in Führung zu gehen. Ja, und dann ein bisschen unglücklich bei einer Ecke. Johnny Burkhardt war es, glaube ich, oder? Eigentor?
Ja.
Gut, wobei auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, Hinkapi stand, glaube ich, dahinter, hätte ihn dann ansonsten reingemacht, oder kann das sein?
Hinkapi? Ja, Hinkapi hat den Schuss, ja, glaube ich. Ja, genau.
Ja, egal, aber ist ein bisschen ärgerlich. Gut, die anderen beiden Tore waren dann klasse rausgespielt. Schnelle Umschaltsituation, 2-0, das 3-0 wirklich auch richtig gut gemacht von Frimpong im Stile eines Topscorers, muss man ja wirklich sagen, obwohl er dafür ja, glaube ich, bis dato nicht wirklich bekannt war. Trotz alledem und am Ende des Tages sieht es nach einem deutlichen Leverkusener Sieg aus, wofür die Mainzer durchaus aufgrund der Anfangsphase vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn einer der Bälle reingegangen wäre.
Ja, ich sag mal, gerade die ziemlich unglücklich agierten natürlich bei dem 2 und bei dem 3-0 hier Alexander Hack und Maxim Leitsch. Ne? Also das 2-0 ist die Umschaltsituation, wie Diaby da die beiden auf Höhe der Mittellinie durch beide durchgeht. Spätestens da muss einer von den beiden ja ein langes Bein machen oder wirklich dann mal kurz zum Trikot greifen. Diaby darf sich da nie so durchsetzen mit der Tempo hat er. Und dann liegt er ja wirklich vor Zentner einfach nur noch quer. Frimpong muss den Fuß hinlegen und das 3-0, der Ball kommt hoch auf Hack, anstatt ihn einfach nach vorne zu köpfen, will er ihn, glaube ich, seitlich Richtung Leitsch spielen, köpfen und der rechnet da in dem Moment gar nicht, der Stockfehler, Frimpong dazwischen, ja, und Fabi, hast es ja gesagt, eiskalt dann zum 3-0 eingeschoben. Ja, zum Schluss dann 76. und 94. die beiden Platzverweise, ja, waren natürlich auch wieder ziemlich dämliche Platzverweise, so ein.
Ja, unnötig. Also ich glaube, bei dem Spielstand brauchst du da jetzt nicht so in die Zweikämpfe gehen. Das ist natürlich dann, du gewinnst 3-0 und verlierst dann zwei durchaus wichtige Spieler für das nächste Spiel. Also nicht so ein ganz guter Samstag für Bayer Leverkusen, aber Hauptsache, glaube ich, oder unterm Strich steht es, dass die ersten drei Punkte da sind und das ist nicht unwichtig.
Ja, und jetzt kommendes Wochenende ja auch zu einem wirklich attraktiven Spiel, gehe ich mal von aus, von zwei Mannschaften, die den Offensivfußball mit Sicherheit nicht scheuen. Leverkusen und Freiburg ist, glaube ich, ein Spiel, was man sich als neutraler Fan auf jeden Fall mal anschauen könnte. Fabi, Sören hat es die Woche noch in die Gruppe geschrieben. Relativ interessantes Gerücht. Für die linke Seite wäre quasi dann für Bakker quasi Marcello. Das wäre schon ein Name für die Bundesliga, trotz seines fortgeschrittenen Alters, oder?
Ja, das wäre natürlich ja, überragend für die Bundesliga. Vielleicht hat er auch dann Rainer Kallmund noch seine Kontakte nach Brasilien so ein bisschen getestet. Aber ich glaube, Caro war es, glaube ich, jetzt am Sonntag, also heute, der das dann sofort dementiert hat. Also da soll wohl dann doch nichts dran sein.
Ja, und dann, Sören, hattest du Kontakt über Instagram, da bist du, glaube ich, angeschrieben worden oder kannst du ja mal kurz schildern, da hat uns heute jemand was zukommen lassen, ist unserem Aufruf gefolgt.
Ja, richtig, richtig. Steffen ist großer Union Berlin-Fan und da haben wir einfach mal nachgefragt über die Tochter, ob es möglich ist, da mal seine Einschätzung zu bekommen. Ich meine, Union ist ja im Moment die Überraschungsmannschaft schlechthin, begeistert uns ja auch. In den letzten Wochen, in den letzten Jahren in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht schlecht, mal eine Expertise zu bekommen. Jemand, der wirklich den Verein kennt und auch als Fan richtig dabei ist. Und da können wir uns, glaube ich, jetzt auch in den kommenden Wochen wird er sicherlich immer mal so seine Expertise einfließen lassen. Darauf können wir uns auf jeden Fall freuen.
Ja, das hören wir uns jetzt mal dann vom Steffen kurz an. Und wenn wir uns das angehört haben, dann gehen wir nochmal auf das 6:1 der Unioner auf Schalke ein.
Was für ein Wahnsinn, was hier gerade passiert in der Bundesliga. Am nächsten Wochenende treffen aufeinander der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten. Dass der Tabellenerste der große FC Bayern München sein wird, der Rekordmeister, Champions League-Sieger, Weltpokalsieger. Ich glaube, da muss man nicht Experte sein, um das vorherzusagen. Aber welcher Experte hätte gedacht, dass der Zweite unser erster FC Union sein wird? Ich glaube niemand. Umso stolzer macht's alle Fans, was da gerade in Köpenick passiert. Mit welcher Gelassenheit, mit welcher Sicherheit. Ja, nicht mit dem schönsten Fußball, mit einem sehr erfolgreichen Fußball, mit einem mannschaftsgeschlossenen Fußball und vor allen Dingen mit einem Fußball für die Fans. Ich habe mich so gefreut, als ich vorm Fernseher gestern gesessen habe und gezittert habe und gesagt habe, Mensch, ah, Schalke, 10 Spiele hintereinander, haben wir zwar gewonnen als Lauf jetzt in der Bundesliga, aber irgendwann geht auch diese Chance mal zu Ende. Noch nie gegen Schalke gewonnen und dann gewinnt man 6:1. Was für ein Wahnsinn und was für schöne Tore und die Fans, die gejubelt haben, auswärts auf Schalke. Eine kleine Weltreise, aber waren auch wieder dabei und haben wieder schön laut im Stadion gesungen. In dieser riesen tollen Arena auf Schalke war der Union-Block der lauteste. Und ja, ich kriege mein Grinsen die nächsten Tage nicht aus dem Gesicht. Und es wird so lange anhalten, bis wir gegen FC Bayern München, wie gesagt, der erste spielt gegen den zweiten, am nächsten Woche spielen wir. Und egal, wie das Spiel ausgeht, das zeichnet uns Union-Fans aus. Wir werden weiter zur Mannschaft stehen und sie bejubeln. Und egal, ob man auch 10:0 gegen die Bayern verliert, es ist scheißegal, es bleibt unsere Mannschaft. Und ich hoffe, dass es noch weiter so geht. In dem Sinne, nicht ohne Liebe, Eisern Union.
Ja, 6:1 am Ende. Ja, Schalke auseinandergefallen, ob man so, denke ich mal, waren ein paar schöne Traumtore zum Schluss mit bei. In der Höhe, glaube ich, doch schon ein, zwei Tore dann doch zu viel ausgefallen, Fabi.
Also ich bin hin und her gerissen, zu sagen, ja, ein 6:1 ist natürlich zu Hause eine richtige Klatsche. Auf der anderen Seite muss ich ja wirklich auch sagen, wer die Tore gesehen hat, es war ja teilweise wirklich Hanebüchen und die Art und Weise, wie dann letztendlich auch verteidigt wurde. Gut, die Schalker haben dann zwischenzeitlich nochmal versucht, wirklich ein bisschen aufzumachen, nach vorne zu gehen. Aber teilweise, es war sorry to say für jeden Union-Fan. Ich bin total Sympathien für Union Berlin. Hammer, dass sie so weit oben stehen. Aber im Grunde genommen war es, glaube ich, am Samstag auf Schalke auch ein erfolgreiches Kick-and-Rush-Fußball. Und ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber die meisten, zumindest Tor 6, 4, waren mindestens lange Bälle von hinten raus. Abwehrfehler katastrophal. Und irgendeiner steht vorne und macht das Ding rein. Da müssen sich die Schalker wirklich auch den Schuh ein Stück weit selber anziehen. Gut, das letzte Tor von Michel, das war natürlich auch Bombe, genauso wie das dritte von Haberer, klar, trotz alledem, das war sehr, sehr schwach verteidigt und das ist dann nicht erste Bundesliga-like. trotz alledem, die Ausgangssituation, die sich die Unioner jetzt gelegt haben, 10 Punkte, zweitbester Sturm, zweitbeste Abwehr. Halleluja. Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann haben wir an den Unionern ziemlich viel Spaß. Wie gesagt, mich würde nach wie vor interessieren, wir hatten ja diese Woche auch bei Instagram eine Umfrage, inwiefern der Spielstil auch für die Nicht-Union-Fans attraktiv ist. Ich kann dazu nur sagen, solange es erfolgreich ist, absolut top. Wie gesagt, bin gespannt auf nächste Woche.
Ja, die Serie von Renault hält auch an. Jetzt 11 Spiele am Stück ungeschlagen, 8 Siege, 3 Unentschieden. Ja, die Schalker, das fängt beim 1-0 an nach einer Ecke, wird reingeschlagen. Am zweiten Pfosten wird der Ball wieder in die Mitte gelegt. Dann ist Torsby zur Stelle mit seinem ersten Saisontor für Union. Stand auch in der Startformation das erste Mal. Da war schon keine Zuordnung. Der eine hat sich auf den anderen verlassen. Danach haben die Schalker sich aber, fand ich, auch nicht unterkriegen lassen, haben danach weiter offensiv nach vorne gespielt und auch ihre Chancen gesucht und dann auch den Elfmeter bekommen, den Bülter dann ja auch sicher verwandelt hatte. Ja, und dann fällt das 2-1, wo du wieder sagst, auch wieder mega unglücklich, wird der Ball abgefälscht von Schau. Schwolo kommt da, glaube ich, nicht mehr richtig hin oder sieht ihn zu spät, den Ball. Und kurz vor der Halbzeit natürlich das 3-1, maximal bitter. Ein richtig schönes Pfund aus 25 Metern von Yannick Habra. War auch zu spät versehen für Schwolo. Ja, und dann bekommst du nach, wie viel waren es? Eine Minute war es dann in Halbzeit 2 gespielt. Geraldo Becker, nach schöner Ablage von Sibachu, macht dann das 4-1 und da war das Ding dann auch komplett durch, ne? Und die restlichen Tore aus 5 und das 6-1 Fabi durch Michel, was ja gerade angesprochen. Ja, ganz einfache Tore, wie man sie teilweise jeden Sonntag in der Kreisliga sieht, ohne jetzt da die Schalker Verteidigung zu sehr irgendwie in die Kritik zu nehmen. Aber wenn es dann bei so einem Spiel nicht läuft, dann fängst du hier die dollsten Dinger. Gerade 6-1 war es, glaube ich. Langer Abschlag, Behrens verlängert den Ball einfach mit dem Kopf. Und Michel läuft da, ich weiß nicht, wer der Außenverteidiger war, im Rücken einfach weg. Einfach nicht bei der Sache, nicht mehr wach genug. Ja, und dann kann so ein Spiel auch mal 6-1 ausgehen. Was man, glaube ich, positiv hervorheben kann und muss, sind auf jeden Fall, war die Reaktion der Fans. Keine Pfiffe, weiterhin die Mannschaft angefeuert, hinterher mit Applaus verabschiedet. Wird wahrscheinlich nicht die letzte Niederlage die Saison gewesen sein.
Ja, aber ich glaube, du musst auch aufpassen. Du kannst dir immer eine deutliche Niederlage auch erlauben. Ich meine, das ist ähnlich wie in Bochum. Du kannst auch mal wirklich deutlich gegen Bayern verlieren. Du kannst auch jetzt wie Schalke deutlich gegen Union verlieren. Die Frage ist nur, wie du darauf reagierst am kommenden Wochenende. Und ja, die Fans haben jetzt sehr, sehr, sehr gut reagiert. Einige können das natürlich auch vernünftig einschätzen, dass du eben aus der zweiten Liga kommst, dass die Mittel nicht mehr so da sind wie in den vergangenen Jahren, aber du musst aufpassen, du darfst dir diese Fehler dann gerade auch im Defensivbereich nicht ständig leisten. Und da wird es auch spannend sein, gerade jetzt bei Schalke, wie in den kommenden Wochen noch sich das Roulette ein bisschen drehen wird in der Innenverteidigung, wenn Malik Chow nach Mailand wechseln wird. Das soll ja auch so gut wie fix sein, ob da noch jemand eine Verstärkung wirklich kommt, weil man darf das wirklich nicht unterschätzen. Fehler, die du in der zweiten Liga leisten konntest, darfst du dir in der Bundesliga nicht leisten, weil sonst hast du echt ein Problem und dann spielst du eben in der kommenden Saison wieder zweitklassig.
Mhm. Und kommendes Wochenende, Fabi, geht es dann ins Ländle zum VfB Stuttgart. Das ist dann so ein Spiel, wo man zumindest einen Punkt mitnehmen sollte, ne? Das ist eine Mannschaft, gegen die es dann auch im Abstiegskampf geht, denke ich mal.
Ja, die stehen auf jeden Fall mit in der Verlosung und ich gehe davon aus, dass es eins der Do-or-Die-Spiele sein wird, für beide Mannschaften, für die Stuttgarter genauso, werden wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber jetzt ist langsam die Zeit, wo du anfangen musst, auch Punkte zu sammeln. Und ja, am dritten beziehungsweise vierten Spieltag ist es noch so, dass die Fans dir sowas verzeihen. Je länger die Saison dann wird, dann darfst du dir solche Ergebnisse nicht mehr leisten, weil am Ende des Tages haben alle gemeinsam ein Ziel und das heißt nicht Abstieg. Und das wird nur dann funktionieren, wenn du anfängst, langsam Punkte zu sammeln. Und beide Mannschaften sind, glaube ich, sehr daran interessiert, nächste Woche dann zumindest dreifach zu punkten.
Ja, eine Mannschaft, die auch definitiv mit in der Verlosung sein wird. Wir haben es alle drei am Anfang der Saison ja prognostiziert. Das ist der FC Augsburg. Der FC Augsburg am Wochenende war es mal wieder ein Spiel, wo man, glaube ich, sagen kann, mehr als harmlos. Der TSG reicht am Ende ein richtig rausgespielter Konter, richtig schön, Marke, ja, vielleicht Tor des Monats, wie sie das herausgespielt haben, ein 1:0 durch Geiger, schön Volley in den Winkel. Und ja, danach wurde die TSG-Defensive eigentlich in keinster Form wirklich mal gefordert. Die Angriffe, die vom FCA kamen, es war, glaube ich, mal eine kleine Drangphase von 10, 15 Minuten, aber auch ohne Torabschluss aufs Tor von Oliver Baumann, spielte die TSG dann eigentlich weitestgehend solide runter. Gerade zum Ende hatte Jonas Dabur dann noch wirklich zwei Top-Gelegenheiten, da noch auf 2 oder 3-0 zu stellen. Aber alles in allem kann sich der FCA gerade an dem Wochenende auch bei Rafa Ginkiewicz bedanken, dass es da nicht ein 2, 3 oder 4-0 gegeben hat. Die TSG hat da wirklich weitestgehend eigentlich alles komplett im Griff gehabt und am Ende auch verdient gewonnen.
Ja, also Augsburg, Fragezeichen ohne Ende. Ich glaube, erneut wieder ein Auftritt, ein Torschuss, also ein Schuss aufs Tor. Viel zu wenig, 16 Millionen Mann Pepi hängt nach wie vor in der Luft. Also ja, ich weiß nicht, wo Enrico Maaßen da an den Schrauben drehen muss, damit es besser wird. Ich glaube, das einzige Highlight bei dem Spiel aus für neutrale Beobachter war die Einblendung von Franz Beckenbauer, der ja im Stadion war. Aber sonst war das ein Spiel, was ja nicht unbedingt Spaß gemacht hat.
Also ich kann zu dem Spiel eigentlich wenig dazu fügen, außer dass mein Fernseher jedes Mal, wenn die Konferenz zu Gast in Hoffenheim war, mich gefragt hat, ob ich auf Standby-Status schalten will. Das war ziemlich mau vom Niveau her, von beiden Mannschaften und die Augsburger, ja, ganz großes Fragezeichen dahinter. Ganz schwacher Auftritt, unfassbar ungefährlich, wenig Ideen und die Hoffenheimer haben, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, als in dem Fall notwendig war. Gehen mit 3 Punkten nach Hause. Nächste Woche wird es den Hoffenheimern egal sein, wie die 3 Punkte aufs Konto gewandert sind. Aber das Spiel war wirklich, ja, warum reden wir eigentlich noch drüber?
Ja, und jetzt kommt es am kommenden Wochenende ja zu einem auch ein richtig, ja, vielleicht schon 6-Punkte-Spiel. Am 5. Spieltag fängt der FCA zu Hause die Hertha aus Berlin. Also da wird auch ziemlich viel Zunder drin sein. Die Hertha am Wochenende verlor zu Hause mal wieder. Ja, nee, unglücklich war es nicht. Am Ende würde ich jetzt sagen, war es ein verdienter Sieg des BVBs, gerade aufgrund der starken ersten Halbzeit. Wenn der BVB die Chancenverwertung ein bisschen produktiver gestaltet hätte, wäre da auf jeden Fall schon frühzeitig das Spiel durch gewesen. So musste der BVB dann doch noch bis zum Schluss zittern. Aber am Ende bringen sie es dann über die Zeit und gewinnen dann, ja, durch den ersten Treffer von Anthony Modest mit 0:1 in Berlin.
Ja, aber ich glaube, der Auftritt der Hertha macht Mut für das kommende Wochenende. Also wenn Berlin so auftritt gegen Augsburg, dann sollte da auf jeden Fall ein Dreier möglich sein. Gerade die Offensive mit Kanga und Juke, das hat mir sehr gut gefallen, haben BVB einige Male ja wirklich in Bedrängnis gebracht. Und der BVB als im Vergleich zu den vergangenen Wochen hat mehr Flanken in den 16er geschlagen, hat Modest besser in Szene setzen können und dann zahlt er es eben auch mit Toren zurück.
Hat ja, glaube ich, schon zur Halbzeit irgendwie 8 oder 9 Flanken geschlagen, so viel wie die ersten zwei Spiele, wo Modest, glaube ich, in der Startformation war. Ja, muss gefüttert werden und Fabi, wie er den Kopfball da nach der Hereingabe von Salih Özcan dann setzt, ja, ist schon verdammt stark, ne? Kopfballspiel kann ja Anthony Modest, ist ja bekannt.
Ja, dafür wurde er geholt. Ich widerspreche jetzt in dem Fall Sören ganz klar, weil die Hertha für mich auch in der ersten Halbzeit nach vorne diese Ballverluste, das Passspiel in der gegnerischen Hälfte war für mich schon fast Note 5, eher sogar noch schlechter. Strahlt für mich 0 Gefahr aus. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass der Sieg, 101% verdient war für Borussia Dortmund, Torchancen en masse. Die Herthaner lediglich in der 80. Minute wurde es, glaube ich, mal gefährlich oder 83. Mit dem Lattentreffer von Richter. Aber ansonsten hatte die Hertha in dem Spiel überhaupt keinen Auftrag, meines Erachtens. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn die Dortmunder nochmal einen Gang höher schalten, dann wird es war sowieso schon zu viel oder zu schnell für die Herthaner, dann wäre es von Dortmunder Seite auch nochmal einen Schwung nach oben gegangen. Und von daher war das ein total verdienter Sieg für die Dortmunder, der in keiner Phase des Spiels gefährdet war.
Ja, der erste Abschluss nach 6 Minuten, da war Gregor Koblia oben im Winkel zur Stelle gegen Kenny. Den hat er ja richtig stark gehalten. Zwischenzeitlich hatte Marco Reus dann den Abschluss, wo er schon, ich glaube, da hätte das 1-0 fallen können, wo der Ball da an die Latte klatscht, wo er abgefälscht wurde. Ja, und in der zweiten Halbzeit, relativ zum Ende der Partie, hatte Bellingham auch 2-3 sehr gute Gelegenheiten.
Ja, 3, glaube ich, hintereinander. 72, 74, 76, glaube ich, Dreifachchance. Aber wie gesagt, Sören, vielleicht kannst du mir nochmal erklären, wie du siehst, was da bei der Hertha besonders Mut macht oder warum am Samstag mehr drin gewesen wäre. Ich sehe da 0.
Ja, also ich muss schon sagen, das hat mir vorne gut gefallen. Also die Geschwindigkeit ist schon da. Klar war der BVB drückend überlegen, aber der Hertha hatte schon ein oder andere Moment, wäre da der letzte Pass besser gekommen, wären schon sicherlich Chancen entstanden. Und wie gesagt, das gefällt mir eigentlich ganz gut, auch in den letzten Wochen. Ejuke, Kanga, auch Luke Bakio. Das, also du hast vorhin schon Tempo und die Qualität eigentlich. Nur du musst es auf den Platz bringen. Und da hast du jetzt vielleicht am kommenden Wochenende gegen Augsburg natürlich bessere Möglichkeiten als gegen Dortmund.
Also es ist auf jeden Fall kein Vergleich in der Offensive zum Ende oder die ganze letzte Saison. Ne? Also dass sie sich qualitativ das, was passieren musste und auch vorne Neuverpflichtungen geholt werden mussten, hat die Hertha ja soweit, glaube ich, ganz gut gemacht. Und die Leute, die sie da geholt haben, machen zumindest Mut für Partien gegen, sage ich jetzt mal, Mannschaften auf Hertha-Niveau, ne, wo sie dann auch punkten müssen. Aber es muss halt auch mal ein Ball ins Tor. Jovetic hatte da noch zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit noch eine gute Gelegenheit. Ja, und Marco Richter halt kurz vor Schluss. Ne. Wenn es da ganz dumm läuft, steht der BVB am Ende des Tages dann wieder mit einem Punkt da. Aber am Ende, ja, 3 Punkte. Ganz interessant vielleicht noch, der BVB jetzt 4-mal in den letzten 4 Jahren gleich gestartet. Jetzt auch wieder 9 Punkte. Also von daher der BVB eigentlich soweit gut im Soll, was das angeht. Kommenden Freitag kommt die TSG Hoffenheim dann in den Signal Iduna Park. Ja, Fabi, und dann kam der Samstagabend. Wir hatten uns ein schönes Spiel erhofft, aber der Angstgegner war zu Gast. Und ja, am Ende des Tages stand da jemand im Tor bei Borussia Mönchengladbach, der, glaube ich, jeden Bayern-Fan komplett hat verzweifeln lassen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch so, dass es ja, ein Spiel war, was man sich durchaus am Samstagabend gut anschauen konnte. Mit dem Ergebnis haben im Vorfeld die allerwenigsten gerechnet. Ich glaube, die Bayern haben auch ein starkes Spiel gemacht. Ich glaube, man muss erstmal so oft auch zum Abschluss kommen, dass dann am Ende des Tages ein Weltklasse-Tag von Jan Sommer ja, sozusagen das Unentschieden rettet. Ja, ist dann in Summe vielleicht für die Bayern ärgerlich, aber trotzdem, ich glaube, man kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen an vielleicht einen normalen Tag. Geht dann so ein Spiel 3-4-5-1 aus bei den Chancen, die sie hatten. Und wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, das auch ja, so ein Stück weit einzuordnen, weil ich glaube, in Summe war das wirklich ein starkes Spiel der Bayern. Da kann man den Jungs 0 Vorwurf machen, oder?
Denke ich auch. Also gerade in der Anfangsphase, da haben die Bayern ja so einen Dauerdruck entwickelt, nur auf ein Tor gespielt. Gladbach konnte sich ja überhaupt nicht hinten befreien. Die Bälle wurden spätestens auf Höhe der Mittellinie abgefangen und dann über außen immer wieder der nächste Angriff angeschoben. Es fielen ja auch die Tore, die vermeintlichen 2-3 Abseitstore waren, glaube ich, dabei. Ne? Ja, und dann Jan Sommer, wie viele Schüsse waren es, glaube ich, am Ende? Sören hatte, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt, was das
19, glaube ich, ja. Ja.
19 parierte Schüsse, Abschlüsse waren, glaube ich, auch bei den Bayern in Richtung, ich glaube, fast eine 3 vorne, ne? Oder kurz vor der 30. Ne? Also am Ende des Tages, ja, gegen Bochum hast du noch 7 Stück gemacht. Ja, und wenn du dir dann diesen einen Fehler erlaubst, wie es dann kurz vor der Halbzeit war, Fabi, durch Upamecano, ja, dann kannst du am Ende des Tages vielleicht dann auch als Verlierer auf den Platz gehen, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, ne?
Ja, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, trotz alledem hatte man auch in der zweiten Halbzeit immer das Gefühl, dass es irgendwann soweit sein muss. Es kam ja dann auch meines Erachtens ein Tick zu spät. Ich glaube, wenn es nochmal 5 Minuten früher gewesen wäre, wobei auch nach dem 1-1, es waren ja noch Wahnsinnschancen. Also allein sogar Matthijs de Ligt aus 16 Metern ist ein Ball, der normalerweise 8 von 10 Mal auch reingeht, glaube ich zumindest, oder?
Ja, auf jeden Fall. Matthijs hat sich jetzt auch in neue Position für ihn gefunden.
Ja, ich glaube, es war einfach der körperlichen Präsenz geschuldet, dass er jemanden nur gesucht hat. Aber was halt schon auch Spaß macht, trotz dem Ergebnis, wenn man das vielleicht mal ausblendet, ja, die Art und Weise, wie da offensiv Fußball gespielt wird, auf allerengstem Raum. Ich glaube, die Gladbacher waren ja dann teilweise mit 11 Mann rund um den eigenen 16er und die Bayern haben trotzdem immer noch Lösungen gefunden und kamen zum Abschluss. Das macht schon verdammt Spaß, da zuzuschauen, spätestens als Musiala dann auch noch auf dem Platz war. Ja, da ist schon eine brutale Qualität letztendlich vorhanden. Ich fand auch, und das ist vielleicht so der kleine, aber feine Unterschied zu den letzten ein, zwei Jahren. Ich würde die letzte Saison von Hansi Flick auch noch mit reinnehmen. Abgesehen von diesem katastrophalen Patzer von Upamecano hat es auch nach hinten relativ, fand ich, gut ausgesehen. Also alles wegverteidigt. Auch Upamecano hat eigentlich ein richtig starkes Spiel gemacht. Hernandez wird auch immer besser und eigentlich alles wegverteidigt, bis auf eben diesen katastrophalen Bock, den er da geschossen hat. Und nach vorne hin braucht sich keiner Sorgen machen beim FC Bayern, weil das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus.
Und jemand, der richtig Bock hatte, Sören, also jetzt das zweite Spiel in Folge, der hat sich auch in jeden Zweikampf reingeworfen und hinterher auch wie wild dann mit dem Schiedsrichter noch diskutiert, weil er mit der einen oder anderen Situation nicht zufrieden war. Leroy Sané, also war schon mit einer der absoluten Aktivposten bei dem Spiel.
Das stimmt natürlich, wobei man das jetzt nach zwei Spielen jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass es konstant ist. Klar, bei Leroy Sané freut man sich immer, wenn man das mal sieht. Ja, es war gut. Die Einstellung hat, glaube ich, auch mal gestimmt, aber das muss natürlich über einen längeren Zeitraum einfach auch möglich sein bei ihm. Er ist ein unglaublich talentierter Fußballer. Jetzt muss er das wirklich auch konstant auf den Platz bringen, gerade auch in so großen Spielen dann in der Champions League. Aber das war schon ein guter Auftritt. Was mir aber auch sehr, sehr gut gefallen hat, beziehungsweise wer einen richtig starken Eindruck meiner Meinung nach hinterlassen hat, war Benji Pavard. Also dieser Pass da auf Sané, der war richtig gut. Ich glaube, das hat dann zwar nicht zum Tor geführt, aber das waren, glaube ich, 60 oder 70 Meter von hinten raus in die Spitze rein. Also da wird auch Neuzugang Masraoui noch ein bisschen brauchen, bis er Pavard von seiner Position verdrängt.
War eigentlich eine interessante Situation in dem Spiel, weil ich glaube, es gibt viele Spieler, die sich in dem Moment fallen lassen, wo sie berührt werden. Und Sané ist ja weitergelaufen, oder?
Ja. Wobei Itakura da auch ein absolut mega geiles, perfektes Timing bei der Grätsche noch gefunden hat, ne?
Also war ja, aber wenn er ja. sich fallen lässt, rote Karte im Zweifel sogar, dafür war er zu weit weg, aber Elfmeter wäre es wahrscheinlich nicht geworden, aber wäre eine klare rote Karte gewesen. Von daher auch Hut ab an Sané, dass er weiterläuft und es zumindest probiert. Ich dachte eigentlich eher, dass er versucht, um Sommer herum, weil er ja in vollem Tempo kommt, er hätte sich ja nur den Ball vorbeilegen müssen. Gut, sei es wie es ist. Ich glaube, da gab es noch ganz viele andere Chancen, die man jetzt aufzählen könnte. Am Ende des Tages, glaube ich, für die Bayern viel zu wenig. Trotzdem kein Spiel, wo man jetzt sagt, wir haben nur einen Punkt geholt und der Rest der Leistung war überschaubar. Das war schon eigentlich ein wirklich gutes Spiel, was die Bayern abgeliefert haben. Von daher gibt es da, glaube ich, wenig zu kritisieren. Aber, außer die Chancenverwertung, selbstverständlich. Genau,
aber trotz alledem, so gut die Bayern gespielt haben, auch ein Lob für die Mannschaft von Daniel Farke, die sich den Punkt auf jeden Fall gerade aufgrund des Einsatzes, der Zweikampfführung, wie sie sich da in die Zweikämpfe geschmissen haben, viel Laufarbeit geleistet haben, auch auf jeden Fall den Punkt verdient haben. Ne? Also letztes Jahr,
glaube ich, kann ich jetzt beides widerlegen, Tobi, weil die Gladbacher weniger gelaufen sind als die Bayern und auch die Zweikampfquote schlechter als die der Bayern war.
Ja, gebe ich dir recht.
Was natürlich auch dann ein Stück weit schon auch, wenn du in der Bundesliga in der 72. Minute mit Krämpfen am Boden liegst, dann sieht man dann schon, dass es dann gewolltes Zeitspiel war, gehört mit zum Spiel dazu, okay. Punkt mitgenommen aus München, mit dem keiner gerechnet hat. Von daher Hut ab. Mhm. Aber ich glaube, ja.
Aber du weißt ja selber, wenn du hinten mit, was war es am Ende, in 5-4, 5 war Reihe hinten, 4 davor, sind die Räume eng, dass du da zwangsläufig ja nicht so viele Wege laufen musst und dadurch wahrscheinlich auch auf weniger Kilometer kommst. Sei jetzt mal dahingestellt, aber der Einsatz hat gestimmt, haben sich da überall reingeworfen, teilweise ja, wo Itakura da auf dem Boden lag. Ich glaube, erste Halbzeit war es, wo er sich an den Fuß noch rumreißt. Auch eine richtig coole Aktion, wo er den Schuss da geblockt hat. Ja, also mit der Leistung können die Gladbacher auf jeden Fall zufrieden sein. Glücklich war es am Ende mit Sicherheit, dass da ein Punkt bei Rom gekommen ist, aber am Ende des Tages brauchst du das dann auch in München. Ne? Hat ja, glaube ich, so am, nicht wirklich viele mitgerechnet, dass da überhaupt was zu holen war bei den Bayern, gerade nach den ersten 3-4 guten Pflichtspielen dieses Jahr bei den Bayern. Wird dann interessant sein, wie es am kommenden Wochenende bei Union Berlin aussehen wird.
Wobei die letzten Jahre ja Mut machen, da sind wir ja immer mit recht deutlichen Ergebnissen wieder nach Hause gefahren.
Ja, die letzten Niederlagen von Union waren gegen Bayern und gegen Dortmund. Ansonsten alles an der Försterei gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt. Ja, einen Punkt am Wochenende, am heutigen Sonntag, hat auch der VfB Stuttgart geholt beim ersten FC Köln, der nach dem 3:0 unter der Woche sich jetzt auch für die Conference League qualifiziert hat. Am Anfang des Spiels der VfB deutlich besser. Mafropanus gerade in der Anfangsphase ein schöner Kopfball, den Schwäbe dann noch entschärfen musste. Und im Laufe des Spiels entwickelte sich eigentlich mehr oder weniger ein Privatduell zwischen Schwäbe und Silas, der ja dreimal mehr oder weniger Top-Gelegenheiten liegen ließ für den VfB. Die Kölner hatten ja einige Mühe, ein Spiel zu finden. Vor der Halbzeit hatten sie eine gute Chance, wo Mafropanos dann den Ball noch so gerade eben vor der Linie klären konnte. Und ja, mit Beginn der zweiten Halbzeit, 56. Minute, ja, die rote Karte für den VfB Stuttgart durch Pfeiffer, der Sascha Kalajdzic ersetzt hat, der aufgrund, ja, hat, glaube ich, die Verantwortlichen gebeten, doch bei dem Spiel bitte nicht mehr teilnehmen zu müssen. Da steht ja ein Wechsel, glaube ich, kurz bevor nach England. Ja, dann die Kölner das dritte Mal in dieser Saison in Überzahl, drückten dann auch und ja, mit fortlaufender Spielzeit, wie es dann nun mal häufig bei solchen Spielen ist, viel Theater drumherum, viele Nicklichkeiten, am Ende des Tages ein glücklicher Punkt für den VfB Stuttgart, der sich am Ende dann, glaube ich, bei Florian Müller auch bedanken kann, der da kurz vor Schluss noch eine richtig starke Aktion gegen Thielemann hat. Und ja, gewonnener Punkt für den VfB. Aber die Kölner können, glaube ich, nach der erfolgreichen Woche mit dem Punkt vielleicht am Ende des Tages dann auch noch ganz gut leben.
Ja, absolut. Ja, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Erste Halbzeit, wie du schon sagtest, VfB besser. Silas hatte ja auch einige 1-gegen-1-Situationen gegen Schwebe. Und zweite Halbzeit dann auch gerade wegen der roten Karte der FC besser. Also ich würde dem eigentlich schon sagen, es ist ein gerechtes Unentschieden, weil der VfB sich das gerade auch in den Schlussminuten erkämpft hat.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich glaube, in dem Sinne hat sich der VfB eigentlich den Nachmittag selbst ein bisschen kaputt gemacht nach der ersten Halbzeit, wo du halt einfach wirklich in Führung gehen musst. Und das gehört dann eben auch dazu, wenn du in der Tabellenregion stehst, dass du dann ja, eben auch deine Chancen nutzt und zumindest mal eine Führung rausholst, ja, dann kommt es zu einer roten Karte viel zu früh im Spiel, berechtigt im Übrigen aus meiner Sicht. Ja, und dann ging es letztendlich eigentlich auch nur noch darum, irgendwie die Null zu halten und den Punkt nach Hause zu bringen. Und das ist dann einfach aus VfB-Sicht einfach, ja, finde ich, ziemlich schade. Auf der anderen Seite kann man das Gleiche natürlich auch über die Kölner sagen, die dann einfach mal so ein Heimspiel endlich, wie ihr auch schon meintet, dritte Mal in Überzahl, ja, dann muss eben einfach auch drei Punkte rauskommen dabei. Dann musst du mit deinem Ballbesitz, den du dann einfach zwangsläufig hast, das war im Übrigen auch schon bei dem Hinspiel der Conference League so der Eindruck, den man hatte, wenn die Kölner zu viel Ballbesitz haben, dann fällt es den Kölnern auch schwer, Lösungen zu finden beziehungsweise gefährlich zu werden. Dann weicht man oft auf dieses altbewährte über die Außen, Flanke nach innen, was ja, ja so ein Stück weit, ja, wo die Kölner für bekannt sind. Aber das ist dann in Summe ein bisschen zu ungefährlich und da muss dann einfach auch mehr kommen von so einer Mannschaft wie Köln. Und am Ende des Tages gehen beide Mannschaften mit einem Punkt nach Hause. Gut, für beide Mannschaften ein Punkt mehr in der Tabelle. Trotzdem für beide Mannschaften wäre, glaube ich, an dem Sonntagnachmittag mehr drin gewesen.
Ja, und gerade
unter bestimmten Voraussetzungen.
Ja. Ja, VfL Stuttgart jetzt 3 Punkte nach 4 Spielen. Kölner jetzt 6 auf dem Konto. Ist für beide mit Sicherheit noch mehr Luft nach oben. Kalajdzic Abschied bzw. Verlust wird natürlich den VfB ziemlich schmerzen. Ne?
Also, ich glaube nicht, dass er wechseln wird.
Meinst du nicht?
Nö, weil ich glaube, dass Wolverhampton nicht die Ablöse bezahlen wird, die Stuttgarter haben wollen. Ich glaube, die liegt ja irgendwo um die 20, 25
okay.
Millionen, die sie, glaube ich, haben wollen. Ich glaube nicht, dass der Wechsel zustande kommt und ich gehe davon aus, dass Kalajdzic zumindest für ein Jahr verlängern wird, weil es keinen Abnehmer gibt.
Oh, das wäre natürlich sehr interessant, ob er sich dann auch wirklich dann plötzlich wieder reinknien kann. Ne? Wäre ja nicht der erste Spieler, der seinen Wechsel erzwingt, wenn er unbedingt weg will. Ja, mal schauen. Aber die Engländer sind ja eigentlich dafür bekannt, wenn sie was haben wollen, dann auch die entsprechenden Beträge auf den Tisch zu legen.
Ja, aber mal die Frage an euch beide. Ist ein Sascha Kalajdzic 20 bis 25 Millionen wert, bei allem Respekt?
Wie war das letzte
Mal? Ich sag sorry to say für jeden, der es für den VfB oder der Fan von ihm ist und ein Trikot mit seinem Namen hinten drauf hat, aber ich glaube, das ist des Guten zu viel. 20 bis 25 Millionen. Sorry. Meine Meinung.
Ja. 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 10 bis 15 Millionen, die haben wir ja letzten Wochen immer gesagt, ist ja so mehr oder weniger das neue ablösefrei, ne? Ja, alles, was da drüber hinausgeht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so im Thema, was Wolverhampton angeht, inwieweit die sich vorne noch wirklich verstärken müssen oder ob sie da eigentlich gut besetzt sind und mehr oder weniger nur was für die Breite tun müssen. Deswegen.
Für wie viel ist Avoni gewechselt? Waren es 15?
15 weiß plus oder 18 plus Boni oder so, glaube ich, waren, meine ich, ausgehandelt gewesen, ne?
Ja.
Und da jetzt
wir werden sehen.
Ja, genau, werden wir sehen. Ja, und dann, Sören, zum Abschluss des Spieltages wäre fast mal wieder, ja, Werder-Wahnsinn gewesen. Bis zur 96. Minute, glaube ich, da lag schon wieder der Ausgleich in der Luft, aber am Ende schafft es dann die Eintracht dann, ja, das Torspektakel mit 4:3 für sich zu entscheiden.
Ja, ich muss sagen, das war Werder wie in den vergangenen Jahren. Also unglaubliche individuelle Fehler in der Defensive. Mir hat die Eintracht sehr, sehr gut gefallen, trotz 3 Gegentore. Ich glaube, Oliver Glasner musste ja jetzt auch in den letzten Wochen und gerade jetzt auch in Zukunft ein bisschen kreativ werden. Nach dem Kostic-Abgang setzt er jetzt auf eine Viererkette mit Neuzugang Pellegrini auf links. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Götze hat mir auch sehr gut gefallen heute gegen Bremen, Dreh- und Angelpunkt. Also das war eine richtige Power auf dem Platz und dementsprechend, auch wenn das Ergebnis knapp scheint, ein mehr als verdienter Sieg für die Eintracht.
Nach der frühen Führung durch Mario Götze in der 2. Minute schafft uns die Bremer ja dann relativ schnell 17. und 33. Minute, 33. und 39. Minute in Führung zu gehen. Leo Bittencourt mit seinem 2. Kopfballtor dieses Jahr schon. Fabi, auch wieder eine schöne Bogenlampe, wie schon beim, ich glaube, 1. Spiel in Wolfsburg, ne? Wo du damals noch meintest, ja. War der gewollt. Ja, aber auch die Eintracht, dass sie nach vorne hin individuelle Qualitäten hat und gerade auch extrem viel Tempo hat man, glaube ich, jetzt bei dem Ausgleich gesehen durch Lindström. Da ist es ja erst Kolomoani, den haben wir ja die letzten Wochen auch schon angepriesen, dass der auf jeden Fall richtig Spaß machen wird in den kommenden Wochen. Nata, glaube ich, 3 Bremer und dann ist es Lindström mit einem schönen Heber dann. Ja, und in der 2. Halbzeit ist dann Gibrissot mit einem schönen Schlenzer, ist nicht das erste Tor, was er so erzielt hat. Ein guter Distanzschütze. Ja, und die Bremer, ja, zu spät aufgewacht. Frankfurt zum Schluss ein bisschen gewackelt, fangen sich dann noch durch einen Elfmeter durch Füllkrug das 4:3. Ja, aber am Ende, ja, vielleicht mit ein bisschen Glück haut Tuta sich das Ding da selber rein. War ja ziemlich artistisch, wie er den da geklärt hat in der 96. Aber alles in allem steht der erste Frankfurter Saisonsieg und die erste Niederlage für Werder Bremen. Die sich aber, glaube ich, trotz der Niederlage weiterhin ziemlich gut präsentieren. War, glaube ich, trotzdem wieder ein guter Auftritt, trotz der Niederlage. Im Gegensatz zu Schalke zum Beispiel als Aufsteiger.
Gut zusammengefasst.
Ja, stimmst du mir dazu. Das ist schön. Ja, dann sind wir bundesligatechnisch eigentlich soweit für heute durch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute, sind ja gut unterwegs, was das Tempo angeht. Letzte Woche haben wir es ausfallen lassen, weil wir ja ein bisschen Zeitdruck hatten. Machen wir ein kurzes kurzen Step auf die Insel, Fabi, Sören.
Achso, ich dachte, wir sagen jetzt Ciao Bundesliga, Buonasera Serie A.
Wir können Buonasera Serie A sagen, können wir gerne machen. Oder wir fangen auf der Insel an, da waren ja, sind ja einige Tore gerade jetzt am Samstag gefallen. Da hat sich ja der FC Liverpool und die Mannschaft von Jürgen Klopp ja ziemlich deutlich zurückgemeldet nach Anfangsschwierigkeiten in den ersten Spielen.
Ja, das, was über die Bundesliga immer oft gesagt wird, dass es alles eindeutig ist, hohe Ergebnisse. Ich glaube, das haben wir jetzt auch in England gesehen. Liverpool 9-0 gegen Bournemouth. Ja, Fabian, du möchtest meine Aussprache korrigieren?
Nee, ich muss nur lachen, wenn man sowas ausspricht auf allerhöchstem Niveau, wenn die Spiele 9-0 ausgehen, dann, ja, ich bin gespannt, wie du das Spiel zusammenfasst.
Boah, ja, ich glaube, zusammenfassen braucht man das gar nicht. Ich glaube, es war relativ klar. Liverpool hat das Spiel gemacht, ist ja deutliches Ergebnis, aber ich glaube, das sieht man ja auch Wochenende für Wochenende, gerade auch in England, wenn jetzt Mannschaft gegen vermeintlich kleinere Mannschaft gegen die Top-Teams wie City, Liverpool spielen, die stellen sich hinten rein und lauern auf ihr Glück. So war das ja auch im Spiel City gegen Crystal Palace, 2 Konteraktionen von Palace, plötzlich 2-0 vorne. Und dann verliest du trotzdem das Spiel 4-2. Also da sieht man auch einige Klassenunterschiede. Was mich positiv überrascht, ist im Moment der FC Arsenal. An der Tabellenspitze 4 Spiele, 4 Siege. Also da scheint Mikel Arteta auch sehr, sehr gute Arbeit zu machen. Haben in den letzten Jahren den Kader ja auch deutlich verjüngt. Jetzt mit im Sommer Gabriel Jesus von City verpflichtet. Ja, sehr, sehr guter Transfer. Und das sieht richtig gut aus.
Ja. Und ein Spieler bei City, Fabi, 19 Minuten, Hattrick, Erling Haaland, auch schon wieder 6 Saisontore, macht da weiter, wo er hier in der Bundesliga aufgehört hat.
Ja, schönes Zeichen, dass die Bundesliga doch nicht so schwach ist, wie man einer außerhalb der Landesgrenze immer denkt. Ja, hat sich perfekt eingelebt, war natürlich ja, ein Stück weit auch für ihn maßgeschneidert, die Art und Weise, wie City dann ja, und das Spiel gedreht hat, dass er dann eben die Qualität besitzt, dann dreimal zu striken, ist auch klar. Sören hat Arsenal angesprochen, Liverpool haben wir auch abgehakt. Trotz alledem, eine Mannschaft fehlt noch, die wir durchaus auch mit erwähnen müssen, wenn es um ja, die Premier League geht, und zwar Man U, die nach, ja, nach dem Sieg gegen Liverpool, am Montag war es diese Woche, dann auch nochmal nachgelegt haben mit einem ziemlich wichtigen Auswärtssieg bei Ralf Hasenhüttl und Southampton 1-0. Plötzlich steht man wieder mit 7 Punkten in der Tabelle deutlich besser da als noch ja ziemlich genau vor einer Woche. Von daher bin ich gespannt, wie es bei Man U weitergeht. Sieht danach aus, dass Erik ten Hag so langsam aber sicher die richtigen Worte in der Kabine findet und auch die Ergebnisse stimmen. Mhm.
Ja, ich habe mir das Spiel hier bestimmt auch am Montag angeguckt. Also was Man U da reingehauen hat vor heimischer Kulisse gegen Liverpool, war schon ordentlich. Ne? Also der Einsatz hat auf jeden Fall gestimmt. Da muss ja nach den ersten beiden Spielen auf jeden Fall eine Reaktion kommen. Also wenn sie das Spiel auch noch verloren hätten, wer weiß, wie da die Stimmung rund um Manchester gewesen wäre. Aber alles in allem war das ein super Auftritt. Jetzt am Wochenende, ja, also wieder phasenweise ziemlich schwer anzuschauen. Fernandes war es da ja dann in der 55. der da ja das erlösende 1-0 gemacht hat. Und dann hat Man U noch mit einem Transfer für Aufsehen gesorgt. Ich weiß ja nicht, ja, wie ihr das seht. 60 Millionen, Vertrag bis 2026, also fürs Mittelfeld in der Defensive Casemiro. Ist jetzt auch nicht so ohne, ne? Also ich denke, er passt mit seiner Spielweise ziemlich gut da rein.
Ich glaube, er wird sich ja streiten mit Eriksen und McTominay, oder?
Ja.
Um die Positionen. Ja, am Ende des Tages war es, glaube ich, für Manchester wichtig, einfach viel Geld auszugeben für einen, der irgendeinen Namen mitbringt. Ja, komm, so kommt es doch rüber im Moment. Das sind schon Wahnsinnspreise. Und wie gesagt, ob er der Unterschiedsspieler ist, der diesen oder dieses Mosaiksteinchen ist, der da in diesem Puzzle noch fehlt. Schwierig. Ich glaube, es ist immer wichtig, Leute zu verpflichten, die das Team voranbringen. Ob er das dann wirklich sein wird, Fragezeichen. Trotzdem interessanter Wechsel.
Ja, ich glaube, der eigentliche Key-Transfer, glaube ich, den United machen wird, oder steht ja auch kurz bevor mit Anthony von Ajax. Da hat er jetzt Ajax eine verbesserte Offerte angenommen, weit wohl über 100 Millionen Euro. Ja, es ist, aber das ist, glaube ich, einfach diese Steuer, die englische Vereine halt immer zahlen müssen, wenn sie Spieler haben wollen. Da musst du halt immer mal ein paar Mios mehr zahlen. Aber das ist ein Spieler, der gerade dann auch zum System von Erik ten Hag sehr, sehr gut passen wird und ein Spieler, der ja ein gewaltiges Potenzial besitzt.
Es kommt gerade hier nämlich zeitgleich parallel quasi rein. Amsterdam will das neueste Angebot von United über etwa 100 Millionen inklusive Boni annehmen. Wäre mal interessant, Sören, für nächste Woche, kannst du ja mal die letzten Jahre nehmen, so ab die Generation um De Ligt und De Jong, was Ajax da in den letzten, was waren es, 3-4 Jahren alleine an Ablösesummen eingestrichen hat, ist ja unglaublich.
Das wird mindestens an die 300 Millionen gehen. Ich glaube, De Jong hat ja auch schon um die 90 gekostet. De Ligt hat Juve tief in die Tasche gegriffen für 80. Hakim Ziyech nicht zu vergessen, wo Chelsea, glaube ich, auch um die 70 ausgegeben hat. Also das ist natürlich, kann man Ajax, glaube ich, nur loben, Spieler zu finden, aber eben auch auszubilden, die in die große, weite Welt ziehen und richtig viel Geld bringen.
Zuletzt noch, Fabi, gleiches Thema wie letzten 2 Wochen, 3 Tage haben wir noch. Wird es zur romantischen Rückkehr, zur alten Liebe, zum Heimatverein kommen? Geht Cristiano Ronaldo wieder zurück zu Sporting oder meinst du, ist noch zu früh?
Ich glaube, er wird Europa League Torschützenkönig.
Okay.
Ich glaube nicht, dass er sich, obwohl ich glaube, die Gruppe an sich ist eigentlich ziemlich interessant, wo ich jetzt Sporting Lissabon jetzt nicht mal kategorisch als die Mannschaft ausschließen würde, die ins Achtelfinale kommt. Ich glaube, Olympique Marseille ist eine relativ einfache Gruppe. Also vielleicht ist es doch so interessant, dass er sagt, okay, ich nehme nochmal 6 Champions League-Spiele mit, kann meine Rekorde weiter ausbauen. Was ihm aber dann bewusst sein wird oder muss letztendlich, er wird auf sehr viel Geld verzichten. Und wenn er den Schritt zu Sporting letztendlich geht, dann wird es so langsam das Einleiten seines Karriereendes bedeuten.
Mhm. Ja. Schauen wir mal, was bis Mittwochabend noch so passiert. Ja, in der Serie A gab es am Wochenende, beginnend am Freitag, 3 relativ interessante Begegnungen. Inter am 3. Spieltag mit der ersten Niederlage bei Lazio. Seit 2018 kein Sieg im Olympico. Inter erste Halbzeit relativ dominierendes Team gewesen, gerät dann aber durch Philippe Andersson mit 1-0 in Rückstand. Lautaro mit dem Ausgleich. Da hat Inter auch die Möglichkeit gehabt zum Doppelschlag. Aber zum Ende des Spiels waren es dann Pedro mit einem richtig schönen Tor und Luis Alberto zum 3-1. Also Inter, glaube ich, Fabi, für dich als Bayern-Fan, ich hab mir das Spiel angeguckt, also gerade vom Tempo her kann ich mir gut vorstellen, dass Inter da ziemlich schwindelig gespielt werden wird durch die Bayern-Offensive. Gestern am Samstag, der AC Milan fährt einen mehr als ungefährdeten 2-0 souveränen Heimsieg ein. Leao und Giroud machen da die Treffer. Vielleicht noch hervorzuheben, erstes Spiel von Beginn an für De Ketelaere. Top belgisches Talent, den hat sich Milan ja auch teuer bezahlt. Also da wird Milan auf jeden Fall die Saison auch noch sehr viel Spaß dran haben. Und dann das vermeintliche Topspiel, die Rückkehr von Paulo Dybala zur alten Liebe nach Juve. Leider schon am 3. Spieltag die Begegnung. Juve, erste Halbzeit, wirklich sehr dominanter Auftritt. Guckt euch die Highlights an. Ein Traumfreistoß aus 25 Metern von Vlahovic. Richtig klasse unter die Latte. Tickt dann nochmal kurz drunter. 2-0 durch Locatelli. Wurde zurückgenommen aufgrund des vorhergegangenen Handspieles. Ja, und in der zweiten Halbzeit verfällt Juve dann wieder in alte Allegri-Zeiten, in den Verwaltungsmodus geschaltet und die Roma wird dann ein bisschen aktiver und Abraham macht da dann aus 5 Metern nach einer Hereingabe von Dybala per Kopf den 1-1 Ausgleich. Das waren so die Begegnungen in Italien und das war international kompakt und um das Ganze abzurunden, war ja am Mittwoch noch die Auslosung in der Champions League. Und da hat, glaube ich, der ein oder andere Fan gerade die Mannschaften, die in Gruppe A gelost worden sind, ja, richtig geile Auslosung zu sehen bekommen. Also dann wird das Auswärtsfahren richtig Spaß machen. Und der FC Bayern, Fabi, glaube ich, kann ja mit seiner Gruppe auch sehr zufrieden sein. Kann man jetzt als Fansicht zumindest sagen.
Also sehr zufrieden heißt, dass ich glaube, man muss sich schon strecken. Strecken. Trotz alledem glaube ich nach wie vor, dass es einfach nur geil ist, diese Partien schauen zu können. Dienstag, Mittwoch. Das Schöne ist ja, dass die Champions League Vorrunde dieses Mal wirklich durchgezogen wird. Das heißt, fast jede Woche gefühlt ist ein absolutes Highlight-Spiel. Ich freue mich mega drauf auf die Spiele gegen Inter, auch gegen Barcelona, aber auch Pilsen. Ich finde das absolut genial. Ich kann natürlich auch verstehen, dass der ein oder andere Bayern-Fan sich wünschen hätte, vielleicht ein bisschen leichtere Gruppe zu bekommen. Aber ich gehe davon aus, dass wenn alles passt, wenn alles auf den Platz kommt, in Form so, wie man sich vorstellt, dann kann man auch in der Gruppe durchgehen. Kann natürlich auch andersrum gehen. Man muss vorsichtig sein, man darf auch nicht zu früh in Euphorie verfallen nach den ersten paar Spielen. Aber das wären richtig coole Spiele, ich freue mich richtig drauf.
Mhm. Wir können ja mal ganz kurz noch mal einmal zum Schluss durchgehen, Sören. Die Leverkusener, glaube ich, auch eine ziemlich machbare Gruppe, wenn sie da an ihre Leistungsgrenze gehen und das abrufen, was sie eigentlich können.
Ja, würde ich sagen. Ich glaube, Atletico ist klarer Favorit in der Gruppe. Und dann geht es um Platz 3, glaube ich, ist der FC Porto der Konkurrent, Platz 2 und 3. Und mit Brügge, das sind natürlich dann die beiden Spiele, die du gewinnen musst.
Mhm, genau. Und Fabi, du hast es gerade angesprochen, die Sporting-Gruppe, da ist die Frankfurter Eintracht zugelost worden mit Marseille und Tottenham noch.
Ja, also durchaus eine Gruppe, die, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch so von der Spitzenqualität her eher die Gruppe ist, wo ein bisschen weniger drin steckt, ohne da irgendeiner Mannschaft ungerecht zu werden. Aber wie gesagt, das ist eine Gruppe, denke ich. Klar, Tottenham für mich klarer Favorit. Marseille ist auch eine ziemlich interessante Mannschaft, auch richtig gut in die Saison gestartet. Auch unter anderem wirkliche Top-Namen in der Mannschaft wie Alexis Sanchez, um mal einen zu nennen. Und da wird es einfach spannend sein. Aber wie gesagt, ich glaube, in der Gruppe ist der zweite Platz relativ offen, würde ich behaupten.
Ja, denke ich auch. Ja, und die Leipziger haben auch zwei sehr attraktive Vereine zugelost bekommen, gerade wenn es um die Stadien geht. Da geht es einmal nach Glasgow, Donetsk. Nach Celtic. Donetsk, kann man jetzt überstreiten. Und es geht auch noch für RB nach ins Bernabeu. Also
ich glaube, Donetsk spielt in Polen, glaube ich, in
Warschau?
Wie heißt es? Nein, nee. Das ist nicht Warschau. Ich finde es raus.
Ja.
Bis zum Ende der Sendung.
Okay. Ja, ist eine Gruppe, wo, wenn die Leipziger, wir haben es ja aus der letzten Saison noch im Kopf, wie sie da in der Champions League aufgetreten sind, wäre, denke ich mal, Platz 2 auch möglich.
Also das muss der Anspruch, glaube ich, sein für Leipzig, die Gruppe als zweites abzuschließen. Donetsk musst du gewinnen, beide Spiele. Und ich glaube, klar, Celtic in Leipzig auf jeden Fall. Und dann in Schottland kann man vielleicht mit dem Unentschieden leben, aber du musst auf jeden Fall Zweiter werden.
Ja, und ja, wie beim FC Bayern mit dem FC Barcelona gibt es ein Wiedersehen bei Borussia Dortmund mit Erling Haaland, denn die haben Man City zugelost bekommen, den FC Sevilla und Kopenhagen. Wird ziemlich spannend für den BVB.
Keine einfache Gruppe, glaube ich. City ist klarer Favorit. Sevilla ist eine gute Mannschaft, spanische Mannschaft, die Fußball spielen kann. Also das wird sicherlich das Duell sein gegen Sevilla um Platz 2.
Ah, Sevilla spielt ja eigentlich auch viel lieber im anderen Wettbewerb. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Aber du musst auf jeden Fall einen Auswärtssieg solltest du da oder zumindest nicht verlieren in Sevilla. 6 Punkte gegen Kopenhagen, muss man mal schauen. Ja, das wären dann noch die Gruppen für die Champions League. Und ab dem 9. September, glaube ich, haben wir dann bis, glaube ich, zum Beginn der Weltmeisterschaft, glaube ich, fast nur ausschließlich englische Wochen. Also da wird jetzt richtig reingepowert. Hatten Sie die Woche noch bei Kai Havertz, hatten Sie als Beispiel genommen, mit der Premier League. Der kommt bis zur Weltmeisterschaft, wenn er bis ins Finale kommt, auf insgesamt 33 Pflichtspiele und hat dann noch das Glück, dass er 3 Tage Pause hat und am 26. dann noch sofort wieder beim Boxing Day starten kann. Also ja, mal schauen, wie viele Spieler da am Ende des Tages auf der Strecke bleiben. Ja, sind wir für heute fertig, Fabi?
Der Gewinner des Spieltags.
Darf ich damit heute anfangen?
Ja, ich weiß eh schon, dass es einer von euch zwei meinen auch nennen wird. Also.
Also ich, vielleicht haben wir heute auch, kommen wir alle mal auf einen Nenner. Also ich würde heute sagen, Marco Richter. Marco Richter, der nach seiner Erkrankung zurückgekommen ist, gutes Spiel gemacht hat nach der Einwechslung und es ist einfach schön zu sehen, dass auch nach so einer Erkrankung, dass man sich wieder zurückkämpfen kann und ja, an seine Ziele glauben kann. Und da gibt es ja noch den einen oder anderen, der da auch noch mit zu kämpfen hat. Und da drücken wir natürlich auch die Daumen, dass die das gleiche Glück haben wie Marco Richter.
Für mich Sven Michel, Doppelpack gegen den FC Schalke. Ja, für mich ein Spieler, der eigentlich kein typischer Bundesligaspieler ist mit seinen 32 Jahren, aber ist enorm wichtig für Union Berlin und deshalb mein Gewinner des Spieltags.
Auch cool. Jetzt bin ich gespannt, Fabi?
Jan Sommer.
Da ist zu einfach, zu einfach.
nee, das ist nicht zu einfach. Ich glaube, wer so eine Leistung abliefert, der hat den Titel absolut verdient. Das war absolute Weltklasse. Ich glaube, das Wort Weltklasse ist sogar noch untertrieben. Sensationell, von daher definitiv der Gewinner des Spieltags von meiner Seite. Und Schachtel Donetsk spielt in Warschau. Tobi, du hast recht.
Ah, noch in Warschau. Ja gut, guck mal. Ja, Jan Sommer, Fabi, wird ja wahrscheinlich auch dann wahrscheinlich den Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Laufe der nächsten Wochen wahrscheinlich auch verlängern. Denke.
Ich gehe davon aus, ja. Ne?
Ja, dann war es das für diese Woche. Und dann hören wir uns, schauen wir einfach mal, wie wir zusammenkommen, ob Sonntag oder Montag. Wir sind da ja alle flexibel. Und heute Abend können wir noch spanischen Fußball gucken. Barca und Real sind noch heute Abend am Spielen. Und
Barca führt ja auch schon 3-0, glaube ich.
3-0?
Aber jetzt zweimal Lewandowski.
Ah, macht er also auch da weiter, wo er in der Bundesliga aufgehört hat.
Ja, wäre doch gestern nur in der Allianz Arena gewesen, oder?
Ja.
Oder ist es eine falsche Diskussion?
Wir schauen mal. Ja, dann geht nochmal ein Dank raus auf jeden Fall an. Wer war es denn? Steffen?
Steffen.
Steffen, jawohl.
Und auch hier
Steffen
noch,
mit Doppel-F.
Nicht mit PH.
Richtig.
Und ja, der Steffen hat es vorgemacht, Leute. Also keine Scheu, traut euch, schickt uns irgendwelche Sprachnachrichten, fasst ein Spiel zusammen, schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Wir sind für jeden offen, der Lust hat, hier mal mitzumachen und seine Zusammenfassung zu schicken. Ne? In diesem Sinne, einen schönen Restsonntag noch. Kommt gut in die Woche und wir hören uns. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.